Sei dem Herrn für das große Vorrecht, dass wir heute Abend hier sein können, um anzubeten und sein Wort zu hören. Mir kam der Gedanke, dass ein Gottesdienst ja keine Unterhaltungsstunde ist. Und dann kam mir wieder der Gedanke, es ist eine Unterhaltungsstunde, aber mit Gott.
Amen.
Mit Gott. Es ist ein Reden Gottes mit dir, mit mir, mit uns. Und wer zu einem Gottesdienst kommt, der biblisch ausgerichtet ist, der darf nicht Entertainment erwarten. Nicht eine Sache, die nach außen imponiert, wo Menschen etwas vorführen, sondern er muss sein Denken umstellen. Und er muss sich auf das, was Gott sagt, einstellen. In der Erweckungszeit in England, besonders in Wales, da sagte ein Mann, wenn dem Prediger das göttliche Feuer für seine Predigt fehlt, dann solle er seine Predigt ins Feuer tun. Es war eine Zeit, in der Menschen von der Gnade Gottes erfasst waren. Eine Zeit, in der das Feuer Gottes brannte und Gott sich in mächtiger Weise offenbarte. Wir glauben, dass Gott nicht tot ist. Im Gegenteil, wir glauben, dass er lebt. Und dass er redet und dass er sich offenbart. Und dass er uns in dieser wirren Zeit Stille gemacht hat vor seinem Angesicht, um das hören zu können und aufnehmen zu dürfen, was er uns zu sagen hat. Menschen haben ihre Meinungen schon immer geändert und werden es bis ans Ende tun. Doch was Gott gesagt hat, das bleibt bestehen. Und wir haben es schon im Einleitungswort gehört. Gott sprach, mein Heil ist nahe und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbar wird. Und wenn wir das letzte Kapitel des Neuen Testaments lesen und da den 12. Vers vor uns haben, dann sprach der Herr schon vor fast 2000 Jahren, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Damals haben die Leute gewiss damit gerechnet und seitdem in jeder Generation. Aber Gott hat ja einen Plan, um das Herrliche unter den Kindern Gottes, unter dem Volke Gottes, ist ja die Tatsache, dass Gott uns Einsicht in seinen Plan, in sein Heilsgeschehen gegeben hat. Und wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann können wir einerseits die Geschichte eines Abraham lesen, als wäre es die Geschichte eines Menschen. Aber andererseits können wir in der Geschichte Abrahams viel Heilsgeschichte herauslesen. Man kann die Geschichte Mose lesen wie die eines Menschen und man kann mit geöffneten Augen und mit einem Herzen, das Gott erleuchtet hat, in der Geschichte Mose die Heilsgeschichte Gottes sehen. Und ich meine, das ist es ja, worum es uns geht. Man kann einerseits die Geschichte eines jeden Propheten lesen und vielleicht auch der Apostel. Aber darum geht es gar nicht. Denn diese Menschen haben nicht sich selber gedient, sondern uns, die wir zum Glauben an Jesus Christus kommen würden. Uns haben sie das Wort Gottes gebracht, damit wir zur rechten Zeit erleuchtet werden. Das Einleitungswort hat mir schon sehr viel zu sagen gehabt. Besonders der Mut, der hier gemacht und ausgesprochen wird. Der Fremdling, das heißt der Nicht-Jude und der Jude, beides, jeder vertraue seinem Gott. Der eine sage nicht, ach, ich habe keinen Anteil. Der andere, ich bin den Dingen nicht nachgekommen, sondern Gott spricht, ich nehme euch an. Und euer Name soll mir kostbarer sein wie der von Söhnen und Töchtern. Das ist die Gnade Gottes, über die wir auch heute Abend zum Teil sprechen wollen. Mir selbst ist in der vergangenen Woche etwas Wunderbares widerfahren. Ihr wisst ja, ich war Anfang des Jahres dem Tode nahe und habe durch meine schwere Malaria tropica sozusagen dieser Welt auf Wiedersehen gesagt. Und als ich jetzt am Dienstag der vergangenen Woche in Düsseldorf in den Universitätskliniken meine abschließende Untersuchung bekam, da wurde unter anderem der erste Teil des Berichtes des Professors Beckers und des Oberarztes Dr. Breuscher gelesen. Und darin hieß es, ich gebe es mal so gut wieder, wie ich kann, da es uns gelungen ist, den Patienten namens so und so in letzter Minute vom Tode zu retten. Und als das vorgelesen wurde, war eine Stille. Und ich dachte, im Moment, warum wird nicht weitergelesen? Und dann war die Frage, hören Sie mal, was war denn überhaupt mit Ihnen? Solch einen Bericht haben wir noch nicht hier gehabt. Ich darf heute sagen, nicht durch die Kunst der Ärzte, obwohl wir Gott dafür dankbar sind und das von ganzem Herzen. Aber es war eine Fügung des allmächtigen Gottes. Ich hatte den ganzen Vormittag dort zu verbringen. Das war der Dienstag und am Donnerstag nach 15 Uhr bekam ich meinen Bescheid, dass absolut nicht die geringste Spur in irgendeinem Teil zurückgeblieben ist von der Krankheit. Das war etwas ganz Großes und Wunderbares. Und ihr wisst, was gesagt wurde, dass meine Leber wie eine Kohle war, völlig verbrannt. Und Gott hat wirklich Gnade geschenkt. Für mich war das vielleicht etwas mehr von Bedeutung, wie es euch bedeuten mag. Aber Gott ist treu und wir können unser Vertrauen auf ihn setzen. Und wisst ihr, Gott ist auch dann noch treu, wenn wir sozusagen unser Bewusstsein verlieren und irgendwo nicht mehr da sind, sondern plötzlich von hier gehen. Dann geht Gott nicht von uns. Seine Gnade und seine Treue geht mit uns mit. Ja, bis zur letzten Stunde. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir es wissen dürfen. Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Also, an dieser Stätte wird gebetet. Und wenn wir hier vielleicht etwas anders beten, wie Land auf und Land ab gebetet wird, dann hat das auch seine Bewandtnis. Ein Mensch, der Gott erlebt hat, kann nicht schweigen. Er öffnet seinen Mund. Und je nach Mentalität oder wie viel Freiheit sich der Einzelne gerade herausnehmen kann in der bestimmten Gebetsstunde, danken wir unserem Herrn für das, was er getan hat. Unser Thema für die laufenden Gottesdienste wird das sein, zurück zum Anfang. Und irgendwann werde ich eine Zusammenfassung des Geschehens geben von 76 bis 79 und von 79 bis 81 unter dem Titel So war es. Und ich hoffe, dass Gott in seiner Gnade allen hilft, die nur seine Hilfe annehmen werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Zeit zu Ende geht und dass das Kommen des Herrn vor der Türe steht und dass wir einfach alles, was der Feind in unseren Weg legen möchte, beiseite schieben und überwinden müssen und vorwärts gehen im Glauben. Wie der Liederdichter singt, hält man mich, so lauf ich fort. Bin ich matt, so ruft das Wort. Fortgerungen, durchgedrungen bis zum Kleinod hin. Ich habe, ehe ich in die Heilige Schrift hineingehe, vor zwei Zitate Bruder Brenhems zu lesen, um euch zu zeigen, dass auch er Inventur gemacht hat und das, was ihn bewegte, zum Ausdruck brachte. Er sagt hier, nun an meine Brüder in der ganzen Welt gerichtet, möchte ich dieses Bekenntnis ablegen. Ich sage es demütig. Das ist es, was ich fast getan habe oder im Begriff war zu tun. Ich habe so viele Jahre gepredigt, bin alt geworden, ein alter Prediger-Veteran. Ich hatte viele schwere Kämpfe. Ich habe Narben, bin innerlich völlig verletzt von den Kämpfen. Denn das Los, das der Herr mir zugeteilt hat, war nicht irgendwo die Babys zu küssen, die jungen Leute zu trauen und die Toten zu beerdigen, sondern das zweischneidige Schwert zu ergreifen und an die Frontlinie zu dringen in den Kämpfen gegen Heidentum, gegen Dämonen und die Mächte der Finsternis. Ich kämpfte mit dem Worte Gottes, bis ich den Feind besiegt sah. Oftmals bin ich tief verwundet worden. Das Letzte, was hier steht, ist doch ausschlaggebend. Nicht die vielen Verwundungen, sondern dieser Ausspruch. Ich habe das Schwert des Geistes ergriffen, bin in die Frontlinie gedrungen und habe den Kampf aufgenommen gegen Heidentum, Dämonen und die Mächte der Finsternis. Und jetzt kommt's. Ich kämpfte mit dem Worte Gottes, nicht mit seinen eigenen Worten, nicht mit seiner eigenen Vorstellung, sondern mit dem Worte Gottes. Und das Wort Gottes ist ja das Schwert des Geistes. So steht es in Epheser Kapitel 6 geschrieben. Ich kämpfte mit dem Worte Gottes. Aber das wäre noch nicht alles. Das Wichtige ist ja der zweite Teil des Satzes. Bis ich den Feind besiegt sah. Paulus hat es so formuliert. Wer da kämpfe, der kämpfe recht, sonst wird er dennoch nicht gekrönt. Der Kampf allein ist noch nicht alles, sondern der Sieg, der in diesem Kampfe errungen wird, das ist die Krönung des Kampfes und eigentlich die Bedeutung eines Kampfes. Ich kämpfte mit dem Worte Gottes, bis ich den Feind besiegt sah. Oftmals bin ich dabei tief verwundet worden. Er sagt, er hat manche Narben davon getragen, hat aber nicht aufgegeben, sondern hat den Feind besiegt gesehen. Wir wissen, am Kreuz auf Golgatha hat unser Herr die ganze Macht des Feindes besiegt. Aber der Feind will nicht aufgeben oder zugeben, dass er besiegt ist und richtet deshalb noch manches Unheil an. Und danach legt er ein Bekenntnis ab, ehe ich das lese. Lasst mich noch einmal sagen, ich wünsche mir am Ende meines Glaubensweges das sagen zu können, was dieser Mann Gottes gesagt hat. Ich kämpfte gegen Dämonen, gegen Mächte der Finsternis, gegen Heidentum. Ich kämpfte mit dem Worte Gottes, bis ich den Feind besiegt sah. Dann werden wir nicht mehr auf die Verwundungen, nicht mehr auf die Narben, nicht mehr auf all die Umstände in all den Kämpfen schauen, sondern dem Herrn danken. Siegend jauchzt ein Heer dort am kristallnen Meer, überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses willen, werden sie Gott den Preis und die Ehre darbringen. Dann legt er sein Geständnis ab und sagt, und ich dachte, o Gott, warum hast du nicht jemand anderes genommen, der es hätte tun können? Es tut mir leid, dass ich so oft versagt habe. Die Menschen wollen einfach nicht auf mich hören. Ich habe versagt und habe irgendwo nicht getan, was ich hätte tun sollen, denn sie wollen nicht hören. Dieser aufrichtige Gottesmann ist nicht mit den Menschen ins Gericht gegangen, sondern mit sich selber. Er suchte die Schuld bei sich selber und sagte, ich habe versagt, weil die Menschen nicht hören. Er sagte nicht, Herr, du siehst, die Menschen sind halsstarrig, sie gehen ihre eigenen Wege, sondern er sucht in einer Selbstprüfung die Schuld bei sich selber und sagt, ich habe irgendwo versagt und nicht getan, was ich hätte tun sollen, denn sie wollen nicht hören. Möge Gott Gnade schenken, möge er helfen, dass am Schluss der völlige Gehorsam hergestellt und der Sieg Gottes offenbar werden kann und dass in Übereinstimmung beides verläuft. Der Dienst eines gehorsamen Knechtes Gottes und die Zubereitung der gehorsamen Gemeinde des lebendigen Gottes. Dass beides miteinander parallel verlaufen kann durch die Gnade Gottes. Und wir werden heute und in der nächsten Zukunft, so Gott will und wir leben, manchen Vergleich aus der Heiligen Schrift nehmen. Denn das ist der einzige Maßstab. Wenn irgendjemand zu euch spricht, ohne Gottes Wort als Grundlage zu nehmen, dann spricht er an Gott vorbei. Das Reden Gottes geschieht nicht rechts und links neben der Heiligen Schrift. Das Reden Gottes geschieht mitten durch die Heilige Schrift zu dir und zu mir und dringt in dein und mein Herz hinein. Wenn wir das Neue Testament und den Verlauf der neutestamentlichen Gemeinde recht verstehen wollen, dann müssen wir immer zum Alten Testament und den Wegen Gottes mit dem Volke Israel zurückgehen, um das richtig beurteilen und verstehen zu können. Wir wissen, dass der Anfang der alttestamentlichen Gemeinde mit großer Kraft und Herrlichkeit geschah. Gott hatte dem Abraham die Verheißung gegeben, dass er seine Nachkommen nach 400 Jahren aus dem Lande herausführen würde. Und als diese 400 Jahre um waren, sandte Gott seinen Knecht und Propheten Mose mit einem ganz besonderen Auftrag, diese Menschen, die Träger der göttlichen Verheißung waren, herauszurufen. Er wurde gesandt und deshalb konnte Gott durch ihn das ausrichten, was er sich vorgenommen hatte. Und es hieß, lass mein Volk ziehen. Das war nicht nur Mose, der da gesprochen hat, das war Gott, der durch Mose sprach, denn Mose war ein Prophet des Herrn. Und ein Prophet Gottes redet nicht seine eigenen Worte und legt nicht seine eigenen Gedanken dar, sondern ein Prophet Gottes redet im Namen des Herrn und bringt das, so spricht der Herr. Der Anfang war wunderbar. Und ihr wisst, selbst die Zauberer, die rechts und links neben ihm auftraten, mussten nach der vierten Plage, die über Ägypten gekommen war, einsehen und sagen, wie ich lese jetzt aus 2. Mose 8, Vers 15, da sagten die Zauberer zum Pharao, das ist eines Gottes Finger. Sonderbar, das ist eines Gottes Finger. Mit anderen Worten, das ist ein Hinweis Gottes. Sie konnten nicht mehr länger mitmachen. Bis dahin haben sie ihre Künste gemacht, aber dann geschah etwas und sie sagten zum Pharao, das ist eines Gottes Finger. Und dann heißt es gleich im folgenden Vers, in Vers 16, im letzten Teil, so hat der Herr gesprochen, lass mein Volk ziehen, damit es mir diene. In Vers 19 steht, ich will also eine Scheidung zwischen meinem und deinem Volke eintreten lassen. Morgen soll dies Zeichen geschehen. Gott hat eine Scheidung eintreten lassen zwischen seinem Volke und dem Volke der Ägypter. Weshalb? Weil Gott mit denen, die eine Verheißung hatten, einen ganz besonderen Weg ging. Nicht, dass Gott die einen vorzieht und die anderen benachteiligt, aber Gott kennt das Herz eines Menschen und er weiß, wer bereit ist, ihm zu dienen und wer nicht dazu bereit ist. Ich lese jetzt aus 2. Mose 14 von Vers 13. Da entgegnete Mose dem Volk, fürchtet euch nicht, haltet nur stand, so werdet ihr sehen, welche Rettung euch der Herr heute noch schaffen wird. Denn so wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie in Ewigkeit nicht wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten. Verhaltet ihr euch nur ruhig. Da sagte der Herr zu Mose, was schreist du zu mir? Befiehl den Israeliten aufzubrechen. Gott hat das Gebet erhört. Gott hat geantwortet. Er hat geredet und hat die Weisung aus Gnaden geschenkt. Er hat den Mutlosen Mut gemacht, den Hoffnungslosen Hoffnung geschenkt und die Niedergeschlagenen, die hat er wieder aufgerichtet. Und Mose hat die Worte des Herrn dem Volke überbracht und sprach, fürchtet euch nicht, haltet nur stand. Nachdem so viel schon geschehen ist, war den Menschen der Mut gesunken. Mose hat aufgefordert, dass sie nicht nachlassen sollen, sondern ausharren und sehen, welche Rettung der Herr ihnen schaffen würde. Und er sagte, so wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie in Ewigkeit nicht wiedersehen. Was Gott tut, ist für die Ewigkeit getan. Es war nicht nur eine zeitliche Sache, sondern Es war ein Werk Gottes, das da geschah. Dann aber, nachdem Mose im Namen des Herrn dem Volke Israel Glauben und Mut zugesprochen hat, spricht der Herr zu Mose und sagt, was schreist du? Befiehl dem Volk der Israeliten, dass sie aufbrechen. Merkt ihr, worum es geht? Bruder Brenhem sagte, wo habe ich versagt, dass die Menschen nicht auf mich hören? Mose gab dem Volke solch einen Trost und er bedurfte selber des Trostes. Und Gott rief ihm zu, was schreist du zu mir? Befiehl den Israeliten aufzubrechen. Und ihr wisst ja, was dann geschah. Ich lese aus 2. Mose 14 von Vers 31, ist ja der letzte Vers. Als die Israeliten aber die große Wundertat sahen, die der Herr an den Ägyptern vollbracht hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. So lesen wir es hier in dieser Schriftstelle. Als die Israeliten die große Wundertat Gottes sahen, wir haben ein Recht darauf, dass Gott sich in wunderbarer Weise unter uns offenbart. Wir haben ein Recht darauf, dass er sich als der Lebendige mitten unter seinem Volke bezeugt. Und so, wie es am Anfang war, so wird und muss es auch am Ende sein. Man könnte sehr, sehr viele Bibelstellen nachlesen, die der Herr auf der Reise in der ersten Zeit dem Volke Israel gegeben hatte. Ich überspringe einiges und komme zu 2. Mose, Kapitel 19, von Vers 5. Und nun, wenn ihr meinen Weisungen willig gehorcht und meinen Bund haltet, so sollt ihr aus allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott spricht hier, mir gehört die ganze Erde, alle Völker, aber ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk. Was schreibt Petrus in Bezug auf die neutestamentliche Gemeinde? Ihr seid das königliche Priestertum, das heilige Volk und sollt die Tugenden dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht hineingebracht hat. Gott tat etwas Großes und Wunderbares. Er hat sein erlöstes Volk als sein Eigentum, ja als sein Königreich, in dem er als König herrschen und regieren konnte, angesehen. Wenn ihr das nicht glaubt, braucht ihr nur die Geschichte mit Samuel und Saul zu lesen. Als das Volk Israel hinkam und sagte, wir wollen einen König, dann sprach Gott zu Samuel, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht länger König über sie sein soll, aber komme ihrem Wunsche nach. Gott hatte einen Plan mit seinem Volke, aber sein Volk darf nicht mit eigenen Wünschen zu ihm kommen. Sein Volk muss sich seinem Heilsplan fügen und beugen. Und dann geht alles gut. Gleich stellen wir fest, dass es nicht mehr so gut ging, denn Mose blieb auf dem Berge 40 Tage und das Volk kam doch zu Aaron und sprach, wir wissen nicht, was mit diesem Mose geworden ist. Ihr könnt es nachlesen in 2. Mose 32 und dann die Verse vielleicht bis 4. Am Schluss des 4. Verses heißt es, dies ist dein Gott Israel, der dich aus dem Lande Ägypten hergeführt hat. Und es war nicht der Gott, sondern es war ein goldenes Kalb. Und wir alle kennen ja den Ausdruck, der ja im Volksmunde geführt wird. Es ist der Tanz um das goldene Kalb. Sie konnten nicht abwarten, bis die Stunde Gottes geschlagen hat. Aber lest mal später die Briefe, was Paulus alles in den Briefen behandeln musste, was alles hineingekommen war, und die Zeit des Anfangs war vorüber. Und wenn wir die ersten 40 Jahre, und 40 Jahre ist ja eine Generation, wenn wir sie zugrunde legen, dann müssen wir sagen, der ursprüngliche Anfang war sehr bald vorbei. Dann begann das Hin und Her. Die einen kamen mit der Beschneidung, die anderen mit diesem oder mit jenem. Alle haben etwas zu bringen gehabt. Aber merkt, worum es jetzt geht. So gewiss Gott einen Anfang hatte mit dem Volke Israel und mit der Gemeinde, so gewiss wird er beide, sowohl das Volk Israel als auch die Gemeinde, zu ihrem ursprünglichen Anfang zurückführen. So wie der Anfang war unter der Leitung des Heiligen Geistes. Niemand brauchte zu beraten, niemand sagte, wie denkst du darüber, ja ich so und du so, das gab es gar nicht. Gott bezeugte sich unter ihnen, unser Herr war auferstanden und sie haben ihn und seine Auferstehungskraft erlebt. Ganz gleich, wer in den ersten Kapiteln auszog, um das Wort Gottes zu verkündigen. Da hat der Herr es bestätigt. Es waren nicht nur die Apostel, es waren die armen Pfleger, es waren Männer, die nirgendswo aufgeführt wurden. Ich denke an Philippus. Ich denke an Stephanus, an andere Männer, die aufgetreten waren. Aber die Ursache oder die Auswirkung dieser göttlichen Kraft war nur möglich in der direkten Verbindung zu Gott, in der Gemeinschaft mit ihm und in der Gemeinschaft untereinander. Und ich wage zu sagen, dass Gott uns sein Wort in dieser Zeit geoffenbart hat, um uns zu dem ursprünglichen Anfang zurückzubringen. Amen. Und wir werden das aus den Predigten noch ganz deutlich herauslesen. Später, wenn man dann Apostelgeschichte 15 oder irgendwo liest, ja, da kamen schon die Brüder zusammen und sie mussten über Fragen sprechen. Und es heißt sogar, nachdem eine hitzige Unterhaltung stattgefunden hatte, trat Petrus auf. Was war geschehen? Irgendetwas war nicht mehr so, wie es direkt am Anfang war. Und lasst mich euch sagen, im völligen Glauben vor dem Angesicht Gottes, dass die Gemeinde wieder zurückkommen muss, bis zu dem direkten, ursprünglichen Anfang, ohne ein Hin- und Hergezerre, ohne ein Reden über dies oder jenes. Jeder war und wird von Gott gelehrt sein. Und nicht ein Bruder brauchte den anderen zu belehren, sondern sie waren unter der Leitung des Heiligen Geistes. Betrachten wir die alttestamentliche Gemeinde am Anfang. Große Wunder und Zeichen. Alles verlief herrlich. Das Meer teilte sich. Das Manna fiel vom Himmel. Gott kam auf den Berg Sinai und hat mit seinem Volke gesprochen. Aber als diese Zeit vorüber war, kamen die Menschen und sagten dem Aaron, hör mal, was mit dem Mose ist. Das war nicht ihre Sache, das war Gottes Sache, denn Gott hatte ihn zu sich gerufen, um mit ihm zu reden, damit er zum Volke reden konnte. Und lasst mich's hier sagen, ein Mensch, der nicht zu Gott kommt und zu dem Gott nicht redet, der hat dem Volke Gottes nichts zu sagen. Es muss ein Reden Gottes stattgefunden haben. Aber es ging ihnen nicht schnell genug. Mose war zu lange auf dem Berge. Wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist. Ob sie es wussten oder nicht wussten, sie hätten wissen müssen, was mit ihnen geschehen war, nämlich, dass sie mit starker Hand herausgeführt worden sind. War es ihre Sache, sich um Mose zu kümmern? Oder war es Gottes Sache, sich um Mose zu kümmern und die Sache Moses, sich um das Volk zu kümmern? Das war doch die göttliche Reihenfolge. Aber sie waren nicht bereit, diese Reihenfolge einzuhalten. Und schon mussten sie selber etwas machen. Alles, was ein Mensch im Reiche Gottes selber macht, artet von einem Gottesdienst zu einem Götzendienst über. Denn obwohl da gesagt wurde, das ist unser Gott, das war nicht ihr Gott, das war ihr Götzen. Und ein Gottesdienst wird da zum Götzendienst, wo Menschen ihre eigenen Wünsche in die Tat umsetzen und nicht abwarten können, bis Gottes Stunde für etwas geschlagen hat. Und wisst ihr, darüber könnten wir manches nachlesen, aber es soll ja auch nicht zu viel auf einmal sein. Was tat Mose? Mose war innerlich völlig aufgelöst. Und von ihm sagt die Heilige Schrift, er war der sanftmütigste Mann auf Erden. Ich meine, da steht in 4. Mose 12 geschrieben, in den ersten Versen. Mose, der sanftmütigste Mann auf Erden, zerschlägt die Tafeln, auf die Gott geschrieben hatte. Und anschließend zerschlägt er den Götzen. Was war geschehen? Der Eifer Gottes hatte ihn verzehrt. Er konnte nicht anders, denn das Volk Gottes war dazu bestimmt, ein königliches Priestertum zu sein. Eine Stätte, in der sich Gott auf Erden offenbaren kann. Das Gleiche ist mit der neutestamentlichen Gemeinde. Die Gemeinde ist keine menschliche Organisation. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, der Gott zur Verfügung steht, damit er sich auf dieser Erde offenbaren kann. Gott wird's nicht tun durch die Bäume oder durch andere Gegenstände. Gott wird es durch sein Volk tun, und zwar so, wie er es in seinem Worte verheißen hat. Das ist der Glaube, der in unseren Herzen tief, tief verankert bleibt. Auch wenn ich mit Bruder Brenham sage, Herr, was habe ich alles verkehrt getan? Eins weiß ich, Gott hat noch keinen Fehler gemacht. Und Gott vermag, aus den schlimmsten Fehlern die größte Lektion zu erteilen und aus der schlimmsten Niederlage den größten Sieg zu geben. Das, was du und ich nicht vermögen, das vermag unser Gott. Aber dann erkennt, was Mose tat. Er trat vor das Angesicht des Herrn in 2. Mose 32. Da bittet er für das Volk und sagt, so kehrte denn Mose zum Herrn zurück und sagte, ach bitte, dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Es hat sich einen Gott aus Gold angefertigt. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wo nicht, so streiche lieber mich aus deinem Buche aus, das du geschrieben hast. Stellt euch vor, das ist die Gesinnung eines wahren Knechtes Gottes. Er sagt nicht, Herr, du siehst, sie haben das und das gemacht. Jetzt strecke deinen Arm aus und mach ihnen ein Ende. Nein, Mose sagt, mach mit mir ein Ende. Streiche meinen Namen aus dem Buche, das du geschrieben hast. Aber lass dieses Volk. Es war die Gesinnung Jesu Christi in Mose. Wie oft hätte Gott uns strafen und vertilgen müssen. Aber unser Herr ist unser Fürsprecher. Und er sagt, lass sie, denn ich habe mein Blut für sie vergossen und mein Leben für sie hingegeben. Ach Herr, mein Gott, dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Es hat sich einen Gott aus Gold gemacht. Wo und wie immer es sein mag, alles, was im Reiche Gottes nicht gemäß dem Worte Gottes geschieht und was Menschen selber machen, geht vom Gottesdienst zum Götzendienst über. Nur da, wo Gott zu seinem Rechte, wo nach seinem Worte getan wird, da ist Gottesdienst. Äußerlich waren diese Menschen Gottes Volk. Aber weil sie etwas Eigenes gemacht haben, und zwar im Reiche Gottes, Gott war nicht darum bemüht zu sehen, ob die Ägypter irgendwo einen Gott oder Götzen haben oder die anderen Völker. Nein, Gott war besorgt um sein Volk. Lasst mich heute hier sagen, Gott ist nicht bekümmert in dem Maße und in der Weise, was alle Gemeinden tun. Gott ist um das bekümmert, was in seiner Gemeinde unter seinem Volke geschieht. Und dann mögen wir mit Recht fragen, ja, wer ist die Gemeinde? Wer war die Gemeinde im Alten Testament? Es war das herausgerufene, von Gott begnadigte Volk Gottes. Das war die Gemeinde des Herrn im Alten Testament. Im Neuen Testament ist es genau das Gleiche. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die erlöste Schar, die Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland auf- und angenommen hat, nicht nur dem Verstande nach, sondern durch ein Erlebnis mit Gott. Und ihr, die ihr die Predigten Bruder Brennhams liest, er hat ja manchmal ganz natürliche Vergleiche gebraucht. Und er sagte, wenn jemand krank ist und zum Arzt geht und eine Arznei verschrieben bekommt und er tut sie irgendwo in den Medikamentenschrank, dann muss er sich nicht wundern, wenn keine Besserung eintritt. Und er sagt, indem er auf das Geistliche übergeht, wenn ihr den Anspruch stellt, Gott erlebt zu haben, aber die Auswirkung des göttlichen Erlebnisses bleibt aus, dann sage ich euch, ihr habt die Medizin, die göttliche Medizin, gar nicht eingenommen. Gott will eine Gemeinde herausrufen, die schlussendlich ganz zum Anfang zurückkommt. Und so gewiss die Gnadenzeit einen Anfang hat, so gewiss wird sie ein Ende haben. Und so gewiss die letzte Generation begonnen hat, so gewiss wird sie auch zu Ende gehen. Aber ganz am Ende werden wir genau da sein, wo die Gemeinde ganz am Anfang war. Diese Antworten werden wir euch mit Gottes Hilfe nicht schuldig bleiben. Und ich habe heute Abend das Vertrauen, dass wir nicht nur Antworten aus dem Worte Gottes geben, was der Herr tun wird, sondern ich habe das Vertrauen, dass Gott antworten wird. Und sein Wort, das er gegeben hat, das wird er auch bestätigen. Es mag lange dauern, und Bruder Russ hat es ja schon im Einleitungswort angedeutet und auch erwähnt, wenn in der Bibel gesagt wird, mein Heil ist nahe und meine Gerechtigkeit im Anzuge und so weiter, dann muss man abwarten, bis die Zeit erfüllt ist. Aber wir erkennen anhand der Zeichen der Zeit, dass wir jetzt am Ende in der Endzeit angekommen sind. Wenn wir noch 40 oder 100 Jahre hätten, dann könnten wir einen Winterschlaf halten und unbesorgt weitergehen. Aber die Zeit geht zu Ende. Sagt einmal, was ist nicht sozusagen am Ende? Doch alles, wir schauen in diese Welt hinein. Gott aber will ja das Ende so herrlich machen, wie der Anfang war. Wo nicht mehr Menschen sagen, das tue ich oder jenes, sondern wo der Heilige Geist Menschen in besonderer Weise gebrauchen kann. Wer war ein Philippus? Wer war ein Stephanus? Wer waren diese Männer, die Gott auch in mächtiger Weise gebraucht hat? Ein Philippus, der Geist nahm ihn und hat ihn bis nach Asdod gebracht, ohne dass er ein Flugzeug besteigen konnte oder musste. Und hat dort einen Mann, der nach Jerusalem kam und in den Tempel gegangen war, um die Erfüllung seiner Herzenssehnsucht zu finden, und hat sie nicht gefunden. Er hat aber nicht aufgegeben. Er sagte nicht, das ist hier alles ein Betrug und so weiter. Nein, er ließ alles rechts und links liegen und vertiefte sich im Propheten Jesaja. Wer heute Abend hier zur Versammlung gekommen ist, der gehe nicht einfach nach Hause und sage, Mensch, was das da ist, das begreife ich nicht. Vertiefe dich im prophetischen Wort und du wirst erkennen, dass der Geist Gottes zu dir reden wird, denn wir leben in einem prophetischen Zeitalter, in dem sich biblische Prophetie erfüllt. Der Mann gab nicht auf. Er schimpfte nicht rum und sagte, Mensch, wäre ich lieber zu Hause geblieben. Jetzt habe ich all diese Mühe auf mich genommen. Nein, er hatte sich alles angeschaut, nicht gefunden, was er suchte, nicht gesehen, was er sehen wollte. Aber die Sehnsucht seines Herzens hat ihn gedrungen, im Propheten Jesaja zu lesen. Und während er von ganzem Herzen las, plötzlich ist ein Mann neben dem Wagen und er setzt sich mit drauf und die Frage war, verstehst du auch, was du liest? Der sagte nicht, hör mal, das ist doch so und so. Er sagte demütig, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Da las der Mann, er hat nicht eigenmächtig gedeutet, und lasst mich's hier sagen, es ist ein großer Fehler, wenn die Christen das Wort Gottes eigenmächtig deuten, anstatt sich darin zu vertiefen, bis Gott die richtige Antwort gibt, verlieren sie die Geduld und geben sich eigene Antworten und ziehen dann auf ihrem Wege weiter. Lernen wir heute zum Schluss dieses Gottesdienstes die Lektion. Nicht die eigene Deutung über Gottes Wort, sondern aus dem Munde dessen, den Gott gerufen hatte, sein Sprachrohr zu sein, aus diesem Munde hörte der Mann plötzlich die Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn. Ach, dass es Gott gefallen möchte, uns alle dahin zu bringen, dass er sich in Kürze offenbaren kann. Je näher wir dem letzten Abschnitt der letzten Generation kommen, umso mehr werden sich all die anderen Dinge verlieren. Und es wird zu dem zurückkommen, wie es am Anfang war. Möchtest du dabei sein? Möchtest du so lange kämpfen, bis du den Sieg davontragen kannst? Ich habe schon zu Anfang gesagt, Paulus schrieb, wer da kämpfe, der kämpfe recht, sonst wird er nicht gekrönt. Und der Kampf ist nicht, dass du mit den Händen um dich schlägst. Der Kampf ist, wie wir gelesen haben, mit dem Schwert des Geistes. Und das Schwert des Geistes ist Gottes Wort. Und wenn es durch den Heiligen Geist geoffenbart worden ist, dann ist es schön scharf. Dann ist es scharf. Und deshalb steht in Hebräer 4, Vers 12 geschrieben, denn schärfer ist das Wort Gottes als ein zweischneidiges Schwert und dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Mark und Bein scheidet. Möge Gott mir und dir und uns allen und seinem gesamten Volke die rechte Erkenntnis aus Gnaden schenken und uns Mut und Freudigkeit geben, vorwärts zu gehen, was immer kommen mag. Und wenn dieser Gottesmann sagt, ich trage manche Wunden und manche Narben davon, nun gut und schön, das wird einmal vergessen sein. Wohl dir und wohl mir, wenn wir am Ende unserer Laufbahn sagen können, ich habe den Lauf vollendet, habe Glauben gehalten, hinfort ist mir beigelegt die Krone des ewigen Lebens, die er nicht nur mir, sondern allen denen zuteilen wird, die seine Erscheinung lieb haben. Wir können nicht anders als von Herzen glauben, dass die Wiederkunft Jesu Christi nahe bevorsteht. Wir können nicht anders als glauben, dass Gott sein Volk durch die prophetische Botschaft herausruft. Wir können nicht anders als glauben, dass das Ende wieder dem Anfang gleich werden wird. Also haben wir eine lebendige Hoffnung zu dem lebendigen Gott. Und unser Glaube ist in seinem Worte verankert und auf seinem Worte gegründet. Möge der treue Herr uns alle segnen. Und ich hoffe, wenn es schon eine Stunde der Unterhaltung war, möge es eine Stunde der Unterhaltung Gottes mit dir und mit mir gewesen sein. Und lasst mich's einmal tun, obwohl es fast zu persönlich ist. Aber lasst mich die Frage an euch richten. Hat Gott sich mit dir unterhalten und befassen können? Hat er mit seinem Geiste über dir gewaltet, um dir sein Vorhaben und seinen Heilsplan offenbaren zu können? Oder haben wir teilnahmlos hier gesessen? Gott möge beides, die Predigt und diese Hören, inspirieren und lebendig machen durch seinen Geist. Wir haben es doch nicht mit einem menschlichen Programm zu tun. Dann könntet ihr an mir und ich an euch und wir alle zu Schanden werden. Wir haben es mit einem göttlichen Programm zu tun und setzen unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott. Und er wird es wohl machen. Halleluja! Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Amen. Lasst uns die Häupter neigen, im stillen Gebet vor Gott fahren. Ist jemand hier, der ein besonderes Anliegen auf seinem Herzen hat, dann wollen wir es noch vor den Gnadenthron unseres Gottes bringen, in der Gewissheit, dass der Herr gegenwärtig ist, dass er mit uns geredet hat. Gib ihm die Antwort und sage, Herr, hier bin ich. Ich möchte mich in dein Heilsgeschehen fügen. Ich möchte Anteil an dem haben, was du in dieser Zeit tust. Schenk mir die Gnade, es auf und anzunehmen, während alle Häupter geneigt und wir im stillen Gebet verharren. Hebt kurz die Hand, wenn ihr ein besonderes Anliegen habt. Dankeschön, Dankeschön, danke. Gott sieht die Hände, er sieht die Herzen. Sollte jemand hier sein, dem die Dinge nicht verständlich sind, macht euch keine Sorgen. Man kann nicht alles auf einmal verstehen. Wir sind in der Schule Gottes und es geht von Klarheit zu Klarheit und von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und so führt uns der Herr auch in dieser Zeit. Wichtig ist, dass ihr das Reden Gottes in eurem Herzen aufnehmt und nicht bei euch selber denkt, ach, was will der mir heute Abend sagen? Vielleicht siehst du nur einen Menschen stehen und weißt nicht, dass es der Herr ist, der durch sein Wort und durch seinen Geist mit uns allen redet. Er spricht zu dem, der hier vorne steht, genauso wie zu denen, die da zuhören. Gottes Wort ergeht an uns alle zur gleichen Zeit in derselben Weise. Wir wollen dem Herrn alles hinlegen und ihn bitten, uns gnädig zu sein und zu segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Heiland, Himmel und Erde werden vergehen, dein Wort aber bleibt in Ewigkeit. Herr, wir sehen den herrlichen Anfang mit dem Volke Israel und den herrlichen Anfang mit deiner Gemeinde. Dann sehen wir die weitere Entwicklung, o Herr. Aber du, der du das Ende schon vor dem Anfang gesehen hast, du konntest voraussagen, was geschehen wird. Habe innigen Dank dafür, dass wir jetzt am Ende eine Gesamtübersicht deines göttlichen Heilsplanes haben dürfen. Geliebter Herr, möge die Kraft deines Blutes und die Kraft deines Wortes und die Kraft deines Namens und deines Geistes mächtig wirksam sein. Heiland, wir sind ja aus Geist, Seele und Leib. So hast du dein Blut, dein Wort, deinen Geist geschenkt, um für alles Sorge zu tragen. Nichts hast du vergessen. Nimm uns heute hin. Dein Heil ist nahe. Deine Gerechtigkeit im Anzuge. Und der Verschnittene sage nicht, ich bin ein dürrer Baum. Und der andere nicht, ich gehöre nicht dazu. Denn du hast uns eine Stellung gegeben, die über die der Söhne und Töchter hinausgeht. Halleluja! Zu Königskindern, zu Priestern hast du uns gemacht. Herrlicher Gott, Anbetung und Ehre deinem Namen. Möge dein Haus ein Bethaus sein für alle Völker. Heiland, mach diese Städte und an anderen Orten dein gesamtes Volk zu einer Offenbarungsstätte des allmächtigen Gottes. Herr, ich danke dir und bete dich an in Jesu heiligen Namen. Amen.
Amen.
Amen.